Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe des Thinktanks One-to-One Multichannel im Deutschen Dialogmarketingverband. Ein aktuelles Gerichtsurteil sorgt seit einigen Wochen für viel Wirbel und Diskussionen im Marketing und im Datenschutz. Im Mittelpunkt steht die Frage, unter welchen Voraussetzungen E-Mail-Werbung auch ohne klassische Einwilligung möglich sein kann. In der heutigen Folge ordnen wir dieses Urteil aus Marketing-Sicht ein und wir werden besprechen, welche Konsequenzen sich für Permission-Strategien, für Datenstrukturen und die Customer Journey ergeben.
So, schön, dass wir wieder zusammen sind. Wir haben ein spannendes Thema. Der Europäische Gerichtshof hat einen Fall verhandelt, und zwar einen Fall der Intelligo Media GmbH. Und dort dreht es sich um das Thema Einwilligung. Und heute soll sich alles rund um Einwilligung drehen, um die Permission, um UWG, bisschen DSGVO und vor allem um all die Strategien und Maßnahmen, die man rund um so eine Einwilligung haben kann. So, all die sich jetzt sagen, eine was? Wir reden vom UWG, dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Dort ist geregelt, ob man jemand eine Werbe-E-Mail zuschicken kann. Und ja, das gilt auch im B2B. Diese Idee im B2B geht es auch ohne, die gibt es nicht. Also, was sagt denn das UWG? Das UWG sagt, eine Werbung unter Zuhilfenahme elektronischer Post ist dann unzulässig, wenn keine vorherige, eindeutige, ausdrückliche Einwilligung besteht. Das heißt, wenn jemand nicht in irgendeiner Weise dokumentiert, gesagt oder geschrieben hat, ja, ich möchte gerne Werbung bekommen per E-Mail, darf diese Person keine Werbung bekommen. Das ist festgelegt in § 7 Absatz 2 UWG. Es gibt eine Ausnahme, das ist § 7 Absatz 3 UWG. Dort steht sinngemäß drin, und Achtung, das hier ist keine Rechtsberatung, wenn eine E-Mail-Adresse im Rahmen einer Dienstleistung eines Verkaufs erhoben wurde, wenn es sich um gleichartige Produkte und Dienstleistungen handelt, wenn kein Widerspruch erfolgt ist, dann darf man auch Werbung per E-Mail versenden oder anrufen übrigens. Was jetzt in diesem Urteil entstanden ist, ist, dass der Europäische Gerichtshof gesagt hat, nicht nur dann, wenn eine Dienstleistung oder Kundenbeziehung besteht, sondern wenn auch ein kostenloses Produkt angeboten wird, um später eine Beziehung zu etablieren. Marc, präzisiere mich, du hast dich mit dem Thema noch etwas besser beschäftigt, was das jetzt für uns bedeutet. Und hiermit steigen wir ein in unsere Diskussion.
Vielen Dank, Nick, für die Zusammenfassung. Das ist natürlich für alle Unternehmen, die Freemium-Produkte oder Probephasen oder vorgeschaltete Registrierungen, die zu einem Produkt quasi hinführen und dort auch eine unmittelbare Verbindung haben, ein sehr spannender Case gerade. Ja. Also wir machen das jetzt auch bei uns im Abo-Umfeld. Im Subscription Marketing ist das natürlich ein Thema, sagen, bei uns ist immer eine Registrierung Grundvoraussetzung, dass ich ein digitales Abo auch überhaupt kaufen kann. So, insofern war es bislang so, erst mit dem Kauf des Abos konnten wir quasi dann den Kunden auch ohne explizite Werbeeinwilligung im Rahmen der Geschäftsbeziehung dann kontaktieren. Das ist jetzt, und das ist das Charmante daran, auch schon bereits in dem Schritt davor, nämlich mit der Registrierung möglich. Wir haben das für uns intensiv auch nochmal beleuchtet, haben das auch rechtlich auch nochmal abwägen lassen und haben für uns entschieden, wir würden diesen Schritt gehen. Was machen wir da konkret? Wir werden jetzt auf den Registrierungsseiten, also da, wo der Kunde einen Account für sich anlegen kann, auch nochmal einen Hinweis ergänzen, darauf hinweisen, dass wir im Rahmen bereits der registrierten Version mit dem Kunden in Kontakt treten, um ihm auf die Produkte hinzuweisen. Er kann jederzeit natürlich da auch wieder rufen. Das ist ganz klar, da wollen wir sehr transparent sein. Zweites Beispiel sind Warenkorbabbrecher. Also jemand registriert sich, geht in den Warenkorb, bricht ab. Ich habe noch keinen Kaufvertrag, aber er ist registriert, er war schon auf dem Weg. Also diese Fälle laufen in diesen neuen Topf hinein, sage ich mal, aus dem wir schöpfen können in der Kommunikation. Und das werden wir versuchen. Natürlich kommt bei jedem, der darüber nachdenkt, sofort der Gedanke, ja, was ist mit den Kunden, die jetzt schon die letzten 10 Jahre sich registriert haben und die wir nicht angeschrieben haben, dürfen wir die denn auch ansprechen? Und wir haben ganz klar entschieden, das machen wir nicht. Also erst mit Livegang dieser Information sammeln wir diese registrierten Nutzer ein und kennzeichnen die auch ganz explizit so, dass wir hier eine saubere Segmentierung haben und damit auch ganz rechtssicher sind gegenüber den Kunden. Petra, du hast die gute Ideen, glaube ich, dazu.
Ja, was fällt dir dazu ein? Ich höre deinen Ideen ganz gespannt zu und finde es auch nochmal sehr plastisch, die rechtliche Übersetzung jetzt von dir zu hören aus diesem Case heraus. Und bei mir gehen sofort strategische Fragen auf. Ne? Jetzt haben wir also neue Möglichkeiten im E-Mail-Marketing aufgrund dieser Rechtslage. Also wir bestärken die Bestandskunden-Marketing-Richtung, auch wenn man, ich finde das Wording ein bisschen schwierig, Bestandskunde, wenn der noch nicht mal gekauft hat, dieser Kunde. Aber das Stichwort war für mich jetzt gerade Segmentierung und das Flaggen oder das Markieren dieser Kontakte, die ihr neu hinzugewonnen habt, weil das sind ja nicht die mit dem Opt-in, das ist ja die härteste Währung, den härtesten Vertrauensbeweis, den du als Unternehmen bekommst. Ich habe das Wording Soft Opt-in für mich auch jetzt benutzt, weil ich das genau die richtige Aussage finde. Sie haben sich für dich und das Produkt, das Unternehmen offensichtlich interessiert und jetzt gibt's neue Wege der Kommunikation. Und da eben, was stelle ich mir für strategische Fragen, eben wenn ich so in die Marketing- und die Vertriebsteams gucke, zu überlegen, ist es jetzt ein Marketing-Qualified-Lead, eben wo ich noch so ein bisschen mehr im Funnel vielleicht tun muss, wie wenn ich jetzt, wie du sagst, jemand hat gekauft und hat den Opt-in gegeben, dann sind die ja schon ziemlich sales-ready oder du hast nochmal andere Cross- und Upsell-Möglichkeiten an der Stelle. Und das finde ich einfach spannende Überlegungen und ich bin mit diesem Urteil jetzt wirklich sehr gespannt, wie wir das in unseren Marketingalltag überführen und wir als E-Mail-Service-Provider und Technologieanbieter da auch nochmal neue Aufgaben haben, wie können wir genau diese Daten gut flaggen, das ist so ein blödes Wording dafür, aber im Prinzip so kenntlich machen, dass die Marketeers da eben in puncto der Segmentierung ganz klare Handlungsanweisungen bekommen.
Ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte, die du angesprochen hast und ich glaube, oder ich sehe so ein bisschen die Herausforderung, wann immer es ja irgendwie ein Urteil gibt in diesem Bereich, läuft ja die LinkedIn-Bubble quasi Sturm und dann heißt es direkt so, habt ihr auch schon gehört, E-Mail-Marketing ab jetzt ohne Einverständnis. Und genau das sagt uns das Urteil ja nicht. Und ne, deswegen Nick und auch Marc, ihr habt das ja hervorragend erklärt und ich glaube, es ist wichtig, sich das wirklich ganz genau anzuschauen, so Marc, wie ihr das gemacht habt. Und dann zu schauen, wo in der Customer Journey kann ich denn diese neue Möglichkeit nutzen, rechtskonform nutzen. Sprechen ja auch über Dokumentationspflichten. Das heißt, wenn mir irgendwie mal das Thema auf die Füße fällt oder das Ganze irgendwann vor Gericht landet, dann heißt das ja, also dann reicht es ja nicht zu sagen, naja, hier, also wir sind doch da fein raus, gibt doch ein Urteil, sondern dann wird ja nachgefragt, ne? Wann genau wurde denn dieser Kontakt gewonnen und wie wurde dieser Kontakt denn über Widerrufsmöglichkeiten informiert? Und ich glaube, diese Dinge wirklich sauber auch in der Datenstruktur nachzuhalten, ist aus meiner Sicht ganz entscheidend an der Stelle.
Und ich glaube, danke Nick, ich glaube, nicht nur rechtskonform zu behandeln, diese Adressen, sondern eben auch im Sinne des Kunden, weil der ist ja in einem ganz anderen Status jetzt gerade. Der hat sich halt angemeldet, aber der ist eben nicht, wie ihr eingangs gesagt habt, schon um Sales Funnel irgendwo, sondern der interessiert sich halt gerade. Den muss ich ja ganz anders ansprechen, viel vorsichtiger vielleicht oder mit anderen Informationen versorgen, damit er dann irgendwann dann auch mal kauft. Aber ich darf ihn jetzt ja noch nicht einfach zuballern, ganz platt gesagt, wie ich vielleicht einen, der jede Woche bei mir kauft, Angebote zuschicke. Also da muss man sehr viel sensibler, glaube ich, mit umgehen mit diesen Kunden, sonst sind sie ganz schnell wieder weg.
Das war auch eine Diskussion, die wir intern geführt haben. Brauchen wir denn überhaupt ein wirkliches Opt-in? Na, also ich habe eine Registrierung und muss ich denn den Kunden überhaupt noch fragen, magst du mir deine Einwilligung denn zur Werbung geben? Und wir haben ganz explizit das gelassen, weil wir sehen da schon noch eine granularere Abstufung. Jemand, der ohne explizites Werbe-Opt-in in der Registrierung ist und wir ihn anschreiben, den werden wir primär mit den Angeboten zum Produkt, also da, wofür er sich interessiert hat, der ein Werbe-Opt-in, also nochmal eine härtere Vermischenwährung abgibt, der kriegt natürlich dann noch mehr Themen. Ne? Also das ist, da haben wir ein bisschen mehr Freiraum und genau so gehen wir ran. Und ich glaube, das ist auch, wie du sagst, im Sinne des Kunden gedacht, weil die Kunden da draußen, ganz ehrlich, die wenigsten von dem EuGH-Urteil und die wundern sich jetzt, warum kriege ich plötzlich mehr Werbung. Deshalb muss man da auch ein bisschen vorsichtig umgehen.
Das ist eigentlich mein Lieblings-Lead-Text eigentlich an der Stelle. Dieses Spam, Spam, Wonderful Spam. Wenn ein Empfänger eine E-Mail bekommt und dieser Empfänger oder diese Empfängerin versucht zu entscheiden, ob das jetzt eine für sie oder ihn unerwünschte E-Mail ist, was macht die Person? Denkt sie lange darüber nach, auf welche Webseite sie war? Denkt dann darüber nach, welche Form von Einwilligung die Person gegeben hat, nach welchem Kriterium und entscheidet dann, ob das jetzt eben eine Spam-E-Mail ist, weil die Einwilligung stimmt oder nicht. Und meine Auffassung ist eine andere, nämlich die, dass jemand diese E-Mail empfängt, in dem Bruchteil einer Sekunde entscheidet, das ist Dreck oder das ist wertvoll. Das heißt, nur weil wir eine Einwilligung ist eine notwendige Grundvoraussetzung, aber sie bringt nichts, was die Kommunikation angeht. Die Kommunikation muss nutzenstiftend sein, wertvoll sein, schön sein, ästhetisch ansprechend, emotional wirksam sein. Erst dann funktioniert die Kommunikation.
Und wir haben ja perspektivisch noch eine weitere Ebene, über die wir es drüber schaffen müssen, Stichwort KI. Das heißt, wenn nicht nur ein Mensch entscheidet, ist das Spam, sondern künftig eine KI zum Beispiel in Gmail mir diese Entscheidung abnimmt, ja, dann haben wir sozusagen ja eine weitere Hürde, über die wir drüber müssen. Und ich glaube, um über diese weitere Hürde drüber zu kommen, ist es extrem sinnvoll, sozusagen echte Opt-ins wirklich zu generieren, da auch den Fokus, strategisch den Fokus drauf zu legen. Während diese Soft-Opt-ins, Petra, du hast es so formuliert, finde ich super treffend, die Formulierung, sicherlich hilfreich sein können, um Interessenten nochmal zu aktivieren, wieder zurück auch in den Funnel zu holen. Aber genau, ich würde die definitiv jetzt nicht alle in einen Topf werfen, sondern das, wie gesagt, dann auch ganz klar in der Datenstruktur dann auch trennen. Ja.
Und ich frage mich auch gerade, ob wir dann nicht nur den Soft-Opt-In haben, ob wir nicht auch dann einen Soft-Opt-Out brauchen für diese Kunden, damit wir die nicht komplett verlieren. Denn wenn die, wie du sagst, Nick, sich innerhalb von einer Sekunde entscheiden, ob die mehr wertvoll ist oder nicht und dann sich dagegen entscheiden, aber vielleicht drin noch den Service an sich weiter nutzen wollen, weil sie irgendein Freemium-Modell irgendwie abgeschlossen haben, dann haben sie im Moment ja nur die Möglichkeit, wahrscheinlich bei den meisten sich einfach nur komplett rauszunehmen. Also auch das den Freemium-Account praktisch zu kündigen. Und da brauchen sie dann wahrscheinlich dann, auch wenn sie kein richtiges Opt-in hatten, dann ein Opt-out für die Werbeeinwilligung, damit wir sie weiterhin in einem Verteiler halten können.
Ich höre euch wahnsinnig gespannt zu und ich freue mich auch von dir, Marc, zu hören, wie ihr das angeht. Also ich kann jetzt nur eine Geschichte sagen. Das wird ja nochmal expliziter. Wir haben schon drauf angesprochen, dass es eben, wie hole ich die ab und fühlen die sich abgeholt oder reagieren sie da drauf? Und ich finde das auch nicht nur über den Content wichtig, weil wir haben jetzt zwei Modelle zum Beispiel, wie wir E-Mails einsammeln. Einmal über den Berater vor Ort in den jeweiligen Filialen und einmal willentlich online. Und der Vor-Ort-Prozess dauert ein wenig länger und da haben wir viel mehr höhere Abmeldequoten, weil die Leute sich nicht mehr erinnern, dass sie beim Berater vor Ort die Einwilligung. Und das stelle ich mir auch in der Kommunikation bei diesem neuen Modell oder jetzt Urteil schwierig vor. Wie verklickere ich ihm das? Wie bringe ich ihn rein? Erzähle ihm, ich darf das. Ist gut für dich, du hast dich angemeldet, hast nicht gesehen, was wir auch machen und trotzdem sind die Abbruchraten viel, viel höher. Ja, also deswegen, also das ist jetzt kein, Marc, vielleicht solltest du es gar nicht erst probieren, das meine ich nicht, sondern ich bin gespannt, wie er es löst und vielleicht haben wir da auch eine Möglichkeit, davon zu lernen, so meinte ich es. Aber das finde ich wahnsinnig spannend.
Ich finde dieses Thema Geschwindigkeit in der Consent-Strategie und in dem Prozess super spannend, weil das Problem ist ja nicht, dass die Adresse in der Filiale oder in einem Unternehmen irgendwo gesammelt wird. Und die Frage ist, wie lange liegt das Ding rum, bis irgendwer damit arbeitet? Und wenn jemand damit arbeitet, wie wird darauf referenziert? Bei welcher Gelegenheit das gemacht wurde? Da gibt es so schöne Beispiele. Wir haben auch mal eine Kampagne gemacht auf der Messe, wo wir dann die gesammelten Messeleads jede Stunde haben abholen lassen. Die wurden sofort transkribiert, direkt angeschrieben mit Bezug auf an welchem Stand, zu welchem Zeitpunkt, wer wen kennengelernt hat. Super funktioniert, weil die Geschwindigkeit gestimmt hat. Marc, ich habe eine Frage, die ist immer so, nach Zahlenfragen ist immer schwierig, aber vielleicht hast du ja einen Freund, der auch schon mal so ein Thema hatte und vielleicht hat dieser Freund ja eine Antwort. Wie groß ist denn der Unterschied zwischen der Anzahl an Einwilligungen, die man explizit bekommt, versus die Anzahl der Einwilligungen, die man über so ein Soft-Opt-In bekommt? Also ich würde ja immer sagen, wenn ich kann, also wenn ich eh schon diesen Prozess habe, dass ich jemanden informiere, nach Paragraph 7 Absatz 3 Soft Opt-in, dass ich Werbe-E-Mails verschicken werde, dann kann ich auch gleich nach dem Opt-in fragen. Aber vielleicht sagst du ja, naja, der Faktor ist mal 3. Ich kriege 3-mal mehr Soft Opt-in Opt-ins als klassische harte echte Einwilligungen.
Ich kann von dem Freund berichten, dass es schwer über die Faktoren geht, aber ich kann zumindest mal sagen, dass so eine Größenordnung, ein Drittel von den Permissions, die man jetzt über Werbe-Opt-ins hat, vielleicht zusätzlich über diesen neuen Registrierungsweg quasi noch möglich ist als Aufbau. Und das ist schon signifikant irgendwo, dass man sagt, nicht jeder bleibt wahrscheinlich dabei und so, aber eine Hochrechnung in der Größenordnung können wir uns vorstellen und dafür ist es dann auch gut, das einfach mal anzugehen, ne? Ich habe zusätzlich auch noch zwei zwei Gedanken, die mir jetzt mal unabhängig von unserem Case kommen oder auch von einem operativen Blick. Aber was macht es denn zukünftig mit diesem Urteil bei Firmen, die bislang noch gar keine Registrierung haben? Also werden wir viel mehr Forced Registration sehen? Also dass Leute sagen, bevor ich mir ein Werbeopt-in mache, klemme ich noch eine Registrierung jetzt einfach mal hin, E-Mail-Adresse, Passwort und schon kann ich loslegen. Na, das macht natürlich so ein bisschen Türen auf. Und das Zweite ist natürlich, wie gehen so Gewinnspielgeneratoren zukünftig um? Ne? Die sagen, bislang habe ich mir eine Permission irgendwie geholt und die verkaufe ich irgendwie weiter. Langt da zukünftig auch die Registrierung schon mit einem richtigen Rechtstext drunter? Also das wird sicherlich spannend werden, was es da für Blüten zukünftig noch treiben wird.
Marc, ich würde erst nochmal auf deinen Gedanken davor eingehen wollen, als du aufgemacht hast, so diesen, der Gedanke deines Freundes mit Faktor X lässt sich das so nicht beziffern. Aber ich finde halt einfach interessant zu sehen, wenn du den Prozess mal durchspielst. Also da gibt es jetzt auch verschiedenste Spielarten, das zu tun. Du hast den Registrierungsprozess zu deinem Online-Produkt. Bisher hast du einen Bestätigungslink erhalten. Vielen Dank. Bist du es wirklich? Klicke hier, dann steht deinem Free-Trial oder was auch immer das Produkt nachher ist, nichts im Wege. Und gleichzeitig willst du jetzt noch einen Opt-in haben, der vielleicht bisher an eine Welcome-Strecke gekoppelt ist. Zusätzlich ist dein Produkt vielleicht noch an eine produktbegleitende Strecke gekoppelt. Also das muss man sich jetzt schon nochmal in dieser Gesamtkommunikationslage und Nico, du hast auch gesagt, diese gesamte Datenstruktur anschauen. Also welche Kommunikation und welche Aktion löst jetzt was aus und wie kommst du als Marketier dennoch zum Ziel? Und der Kunde fühlt sich nicht komplett jetzt überrollt, ob jetzt Soft-In, Hard-Bounce und wie sie alle heißen. Es ist ja extrem wichtig, dass wir den Menschen in seiner Journey in den Mittelpunkt stellen.
Es macht so viele Gedankengänge jetzt gerade auf, wie man damit umgehen kann und muss. Und dann stelle ich mir auch so den klassischen mittelständischen, das Unternehmen vor, die haben vielleicht 3 Personen in der Marketingabteilung, die teilen sich aufs E-Mail-Marketing, da gibt es eine Anmeldestrecke. Ich meine, wer von euch hat schon mal einen kaputten Anmeldeprozess gesehen? Wer von euch hat schon mal...
Das ist ganz schlimm, ja, es ist einfach schlimm. Das
jetzt stelle ich mir vor, da gibt es eben plötzlich noch 2 Untervarianten davon.
Genau, das ist
und mein die Punkt. Notwendigkeit der Dokumentation. Das wird eine Herausforderung für viele, diese Differenzierung überhaupt aufzumachen.
Naja, die Frage ist, glaube ich, auch, also ja, es gibt eine neue Möglichkeit, aber ist es für die meisten Unternehmen wirklich der riesengroße Hebel? Ne, die Frage, glaube ich, sollte man sich auch stellen, vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, dass wer von uns hat schon mal eine kaputte Anmeldestrecke gesehen, man könnte es ja auch umdrehen und sagen, wer hat schon mal eine funktionierende Anmeldestrecke gesehen, ist jetzt nur leicht übertrieben, aber es ist ja in der Tat so, dass einfach unfassbar große Potenziale im Bereich der Adressgewinnung brach liegen, das wäre einfach mal so meine Meinung dazu.
Weil, jetzt, Nico, das Lied singen wir seit 20 Jahren, oder?
Absolut, das ist ja.
Auf jeder, in jedem was Vortrag. Firmen an Traffic bezahlen und dann nicht konvertieren in Leads.
Absolut, ne? Und das ist ja nicht nur bezogen auf die Website. Also ja, auch da gibt es unfassbar große Potenziale, aber auch bezogen auf die anderen Touchpoints. Ja, dass wir uns wirklich mal überlegen, wo haben wir überall Kontakt mit Menschen. Das ist ja eben nicht nur die Website, sondern das sind auch Events, ja, das ist auch das Telefon, es sind E-Mails, die rausgehen, Verpackungsbeilage, kann das auf ein Paket draufdrucken, auf einen Briefumschlag draufdrucken und so weiter. Und aus meiner Sicht, auch wenn ich das Urteil wahnsinnig spannend finde, aber ich würde erstmal sozusagen wirklich den Fokus auf diese weiteren Touchpoints legen, vor allem auf die Website, weil da haben wir keinen Medienbruch, das ist immer am einfachsten, höhere Conversion Rate, ich kann es besser tracken etc., aber eben auch auf die anderen Touchpoints. Und wenn ich das alles durchoptimiert habe und dann eben mein Anmeldeprozess nicht mehr kaputt ist, ja,
und ich dann mit würde den ich Daten mir, was mache.
Und mit den Daten was mache, genau. Ne, oder auch so mein schönes Beispiel ist ja immer, was passiert denn eigentlich nach der Newsletter-Anmeldung? Ne? Vielen Dank für Ihre Anmeldung, auf Wiedersehen. So, das ist ja auch so ein Ding, wo ich mir denke, da hätte man jetzt noch nach den Hobbys fragen können oder nach irgendwelchen anderen Daten, die ich gerne hätte. Ne? Und da würde ich wirklich erstmal den Fokus drauf legen, wenn man das durchoptimiert hat, dann würde ich das Urteil mir nochmal raus aus der Schublade holen und sagen, aha, da haben wir doch noch eine weitere Möglichkeit. Ne? Und ich glaube, so die Reihenfolge ist irgendwie wichtig, auch um das Ganze irgendwie noch gut managen zu können, weil es ist ja genauso, wie Nick gerade sagte, so gerade wenn ich jetzt an Mittelstand, an kleinere Unternehmen denke, ich sag mal, da ist man teilweise ja schon mit einer einzigen Newsletter-Anmeldeseite irgendwie überfordert. Ne? Und dann ist die plötzlich irgendwie offline und huch, gestern war sie noch online, ich weiß auch nicht, wo die jetzt hin ist und so weiter. Deswegen glaube ich, die Priorisierung ist an der Stelle einfach super wichtig. So.
Einen Gedanken noch zusätzlich, weil das haben wir bislang noch gar nicht so erwähnt. Das Ding ist ja genauso nur verwendbar, wenn ich eigentlich ein Double Opt-in dann auch noch im nächsten Schritt quasi einhole. Es wird sogar aus meiner Sicht noch viel wichtiger, weil jeder kann mir natürlich sich, ich kann mich für den Nico Zorn ja irgendwo schön registrieren und schon kriegst du Mails, ne? Also diese Bestätigung kriegt noch mehr Wichtigkeit eigentlich, dass die wirklich sauber abgefragt wird und da der Kunde wirklich der ist, der auch da sich registriert hat.
Das ist so wichtig, was du sagst, weil auch da merke ich immer wieder in der Praxis, dass das alles so in einen Topf geworfen wird. Ne? Also jetzt gibt es das neue Urteil. Ach super, jetzt brauchen wir kein Double Opt-in mehr. Nein, genau so ist es nicht, sondern es ist ja genauso, wie du sagst, wir brauchen erst recht eigentlich Double Opt-in, ja, um sicherzustellen, dass da nicht Menschen in den Verteiler reingeraten, die da eigentlich gar nicht rein wollen. Und auch da muss man wirklich sagen, das sind zwei Themen. Wir haben auf der einen Seite die Frage, liegt ein Einverständnis vor? Und auf der anderen Seite haben wir die Frage, wurde diese Adresse validiert? Und das geht in Deutschland zwangsläufig nur mit Double Opt-in oder, naja, Postident oder so, wäre vielleicht nicht ganz so praxisnah.
Die
Wobei
Validierung müsste
ich
ja
glaube,
eigentlich, sorry, ganz kurz, die Validierung muss ja eigentlich auch für das Produkt an sich dann schon erfolgen. Ich will ja jetzt nicht, dass jemand anderes für meinen Service anmeldet. Also da, deswegen eigentlich versteht sich das schon von selber, aber ist leider nicht die Praxis, das stimmt.
Weil ich den Klugscheißer-Modus mir nicht ausschalten kann. Rein rechtlich brauche ich kein Double Opt-in. Rein rechtlich muss ich nur belegen können, dass die Einwilligung da ist. Das kann ich im Grunde machen, wie ich will. Handschriftlich, mit Siegel oder eben auch vor Gericht mit einer
Stempel.
staatlichen Versicherung.
Ja, absolut, das stimmt, ja.
Christian, ich wollte nicht vorgreifen.
Wie schon gesagt, ich höre euch wunderbar und gerne zu. Und ich übernehme aber heute die Rolle und sage, es ist alles eine Frage der Strategie. Normalerweise kommt es von anderen Personen, aber ihr habt die Steilvorlage nicht genutzt, deswegen bin heute ich dran. Und das ist wirklich so wichtig, weil das wird wieder so ein Thema sein, wo sie alle draufspringen, weil sie sich neue Wege und Möglichkeiten erwarten und hoffen. Und wir können dann in 6 Monaten darüber sprechen, wer alles in die Falle gelaufen ist und wie wir das bereinigen können und welche Tipps wir dazu haben. Deswegen achtet darauf, euch über die Strategie Gedanken zu machen.
Dem ist in der Tat nichts weiter hinzuzufügen. Ich danke dir, Christian, und auch an euch anderen ein ganz herzliches Dankeschön für die spannenden Einblicke und die offene Diskussion rund um das Intelligo-Urteil. Und wie du sagst, Christian, werden wir die praktischen Auswirkungen dieser Entscheidung in den kommenden Monaten natürlich sehr genau im Blick behalten, sowohl aus rechtlicher als auch aus strategischer Marketing-Sicht. Und deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass wir das Thema zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgreifen, wenn erste Erfahrungen aus der Praxis vorliegen. Wenn Sie Feedback zu dieser Folge haben oder eigene Erfahrungen teilen möchten, dann freuen wir uns über Ihre E-Mail an thinkpots@ddv.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie im Dialog.